Der baufällige Sternhüpfer hatte für Penning noch nie so gut ausgesehen wie in diesem Moment. Er packte Arm neu am Arm und schleuderte ihn in Richtung der Laderampe der Rosinante. Disruptorfeuer aus zwei verschiedenen Richtungen flammte um ihn herum auf. Glücklicherweise schienen Bruns Männer von Schießübungen genauso wenig zu halten wie von Hygiene und sanitären Anlagen. An der Rampe angekommen, schubste Pennington Armneu vor sich her. Als der Sektor plötzlich stehen blieb, wäre er beinahe in ihn hineingerannt.
»Was zur Hölle ist nur mit Ihnen los?«
Ein Schatten fiel auf die Rampe, und Pennington sah einen weiteren von Bruns Männern mit einer Disruptorpistole bewaffnet im Schiffseingang stehen. Armneu stieß einen panischen Schrei aus und versuchte, der neuen Bedrohung nach hinten auszuweichen. Der Pirat am oberen Ende der Rampe legte an und zielte auf das Fass neben dem Sektor. Doch Pennington war schneller, zielte und feuerte. Der Energiestoß traf den Mann in den Magen und warf ihn gegen die Luke, bevor er auf den Hangarboden fiel.
»Rein da!«
schrie Pennington und stieß Armneu die Rampe hinauf. Er hörte Schritte hinter sich und sah Quinn auf eine freistehende Kontrollkonsole im Hangar zu humpeln. Dieser brauchte ein paar Sekunden, um sich zu orientieren. Dann drückte er auf verschiedene Knöpfe. Ein Augenblick später durchdrang ein schriller Alarm den Hangar.
»Was machst du da?«
schrie Pennington und versuchte, den Lärm zu übertönen. Quinn trat einen Schritt zurück, bevor er sein Disruptor auf die Konsole richtete und feuerte. Grelle, orangefarbene Energie zerriss das Display. Quinn ließ sein Zerstörungswerk hinter sich und rannte zur Rampe.
»Zeit, uns auf die Socken zu machen«,
sagte er keuchend vor Anstrengung, als er die Laderampe hinaufstolperte. Sein Atem ging stoßweise.
»Ich habe die Dekompressionssequenz gestartet und die Luke entriegelt. In etwa einer Minute ist sie offen.«
Das erste Mal seit Beginn ihrer Flucht sah Pennington Quinns Verletzungen genauer. Er hielt sich die Rippen auf der rechten Seite und hatte eine blaugrün verfärbte Schwellung auf der Wange. Eine hässliche Platzwunde über seinem linken Auge begann bereits anzuschwellen und getrocknetes Blut klebte an seiner Stirn und in den Haaren links an seinem Kopf.
»Alles in Ordnung?«
fragte Pennington.
»Ich werd's überleben«,
meinte Quinn. Er nickte kurz in Richtung von Bruns bewusstlosem Schläger. »Den sollten wir loswerden und pass auf die Rampe auf!« Während Pennington zusammen mit Armneu den reglosen Körper des Mannes die Rampe hinunter aus dem Schiff warf, widmete sich Quinn dem Speicherkern der klingonischen Sonde, die immer noch auf dem Boden des Hangars lag. Er zog seinen Tricorder hervor und fuhr damit über das inaktive Gerät.
»Was machen Sie da?« fragte
Armneu. Pennington hätte geschworen, dass man mit seiner hohen, näselnden Stimme Wölfe hätte vertreiben können.
»Halten Sie den Mund!«
sagte Quinn. Pennington hielt oben auf der Rampe Wache und sah über die Schulter hinweg, dass Quinn den Tricorder neu einstellte. Das Gerät ließ ein Piepen hören, das ihn scheinbar zufriedenstellte, denn er fasste in die Öffnung, die er vorher in die Sonde gebohrt hatte.
»Und was jetzt?«
fragte Pennington.
»Rufen wir um Hilfe«,
antwortete Quinn. Er stand auf, humpelte zu einem nahen Geräteschrank und riss die Tür auf. Er zog eine tragbare Antigraf-Einheit heraus, die er schnell an der Sonde anbrachte. Ein Energieblitz traf die linke Stützstrebe der Landerampe und Pennington duckte sich von der Luke weg.
»Was auch immer du tust, tu schneller!«
Quinn schob die durch die Antigraf-Einheit fast gewichtlose Sonde die Laderampe hinunter, bevor er auf die Kontrollkonsole neben der Tür schlug.
»Ich würde sagen, das dürfte einigen Leuten echtes Kopfzerbrechen bereiten«,
murmelte er, als er zum Cockpit der Rosinante stolperte.
»Werden Sie mir erklären, was Sie da getan haben?«
fragte Armneu und folgte ihm.
»Setzen Sie sich und halten Sie den Mund«, schnauzte Quinn. »Oder ich gebe Ihnen einen Tritt, damit Sie auch die Rampe runterfliegen.«
Er stieß den Buchhalter auf den Sitz direkt hinter dem Cockpit, bevor er sich selbst auf den Pilotensessel warf und den Start vorbereitete. Pennington ließ sich selbst auf den Sessel des Co-Piloten fallen und starrte durch die Scheibe der Pilotenkanzel hinaus in den Hangar. Er sah zwei der Banditen, die gerade versuchten, den Hangar noch vor der zu erwartenden Dekompression zu verlassen. Das Donnern des Antriebs, den Quinn jetzt hochfuhr, ließ das Deck unter Penningtons Füßen erzittern.
»Los, bring uns hier raus, Quinn, bevor sie die Luke aufkriegen.« »Ja, ich arbeite dran, Zeitungsjunge«,
antwortete Quinn, ohne den Blick von der Navigationskonsole zu nehmen. Er tippte auf dem Pult für die Steuerdüsen herum und Pennington fühlte, wie das Schiff zu schlingern begann, als es vom Hangarboden abhob. Er sah die Verstrebung der Hangarwand vorbeigleiten, als der Sternhüpfer zu den großen Außenschotten glitt, die sich zu Penningtons Erleichterung langsam zu öffnen begann. Quinn stupste die Steuerdüsen noch einmal an und die Rosinante machte einen Satz nach vorn.
»Und los geht's!«
Pennington hielt den Atem an, als der Abstand zwischen ihnen und dem Schott immer kürzer wurde. Dann ließen sie Bruns Raumschiff hinter sich und flogen ins freie All. Er wurde in seinen Sessel gedrückt, als Quinn den Impulsantrieb aktivierte.
»Überprüf die Sensoren«, sagte Quinn, »und sag mir, ob sie hinter uns her sind.«
Pennington lehnte sich nach vorn und gab die Kommandos für die mickrigen Scanner des Schiffs ein. Er brauchte einen Moment, um die Anzeigen zu entziffern, dann schüttelte er den Kopf.
»Bis jetzt jedenfalls nicht. Dann gebe ich jetzt die Sequenz für die Warp-Geschwindigkeit ein«, sagte Quinn. »Noch eine Minute und wir haben's hinter uns.«
Penning nickte. Was hatte es eigentlich mit der Sonde auf sich? Er verstand nicht, warum Quinn mit diesem Ding Zeit verschwendet hatte.
»Ich habe den Sender darin aktiviert«, antwortete Quinn. »Es sendet jetzt gerade ein Notsignal.«
Er sah auf und ließ ein trockenes Grinsen sehen, das aufgrund des blauen Flecks auf der rechten Wange ein wenig missglückte.
»Mit ein bisschen Glück sind die Klingonen jetzt schon unterwegs, und Brune hat das Vergnügen, ihnen zu erklären, was er mit einer ihrer Sonden vorhat.«
Unwillkürlich erwiderte Pennington das Lächeln.
»Großartig! Dachte ich mir«, sagte Quinn kichernd. »Übrigens, du hast dich da drin gut geschlagen. Diese Luftschleuse zu öffnen war ziemlich schlau. Hat uns die Haut gerettet. Besonders meine.«
Er warf Pennington einen Seitenblick zu und nickte.
»Ich schulde dir einen Gefallen.«
»Das war kostenlos, Kumpel«, antwortete der Reporter, leicht überrascht von Quinns plötzlichem Ausbruch von Dankbarkeit. Das war ziemlich ungewöhnlich für den Schmuggler, aber keinesfalls unwillkommen. Ihre amüsierte Selbstzufriedenheit währte nicht lange. Amnoy steckte seinen Kopf ins Cockpit.
»Ist das die Art und Weise, wie Sie Mr. Gens wertvollen Besitz beschützen?«, sagte der Sektor und blickte über Quinns Schulter.
Seine Aktentasche hielt er immer noch fest.
»Ich hätte da drin sterben können.«
»Das können Sie durchaus auch hier«, sagte Quinn, ohne von seinem Steuerpult aufzusehen. Der Sektor schnüffelte auf seine hochnäsige Art. Er erinnerte Pennington an eine fauchende Katze.
»Seien Sie versichert, dass ich Mr. Gens alles haarklein berichten werde, wenn wir...«
Pennington versetzte dem Buchhalter einen Kinnhaken, der ihn aus dem Cockpit hinaus katapultierte. Amnoy stolperte dabei über seine eigenen Füße und landete mit einem dumpfen Aufschlag auf dem Deck.
»Oh, danke«, meinte Quinn.
Er drückte noch ein paar Knöpfe. »Jetzt schulde ich dir schon zwei Gefallen.« Mit diesen Worten ging die Rosinante auf Warp-Geschwindigkeit. Etish Katami saß auf ihrem Sessel auf der Brücke der Endeavour. Wieder einmal lastete diese Position und die Verantwortung, die sie mit sich brachte, schwer auf ihr.
7 Energiesignaturen lokalisiert, Captain«, meldete Ensign Klisiewicz von der Wissenschaftsstation. »Gleiche Standorte wie zuvor, einschließlich dem direkt unter dem Landetrupp und den Forschungsteams.«
Katami bemerkte die Nervosität in der Stimme des jungen Mannes, und sie war sicher, dass jeder um sie herum diese Nervosität teilte. Die Erinnerungen an den letzten Besuch der Endeavour und was er gekostet hatte, waren immer noch frisch, auch wenn ihre Leute ihre Posten mit der Souveränität und Professionalität ausfüllten, die Captain Zhao immer von ihnen verlangt hatte. Sie spürte nichts von der Unsicherheit und dem Unbehagen, von dem die Besatzungsmitglieder in den Tagen nach ihrer Beförderung geplagt worden waren. Vielleicht hat Leonis Tipp, was dieses Übel angeht, ja doch funktioniert. Von diesem Gedanken ermutigt, so kindisch er möglicherweise auch sein mochte, und trotz der Anspannung, die die Brückenbesatzung derzeit ergriffen hatte, konnte Katami sich auf ihrem Sessel etwas aufrechter hinsetzen.
»Captain«, rief Klisiewicz plötzlich und drehte sich zu ihr um, »die Temperatur der Energiesignaturen steigt, aber schneller als zuvor.«
»Wie bitte?«
fragte Mock und sah von der Station des Schiffsingenieurs auf.
»Schneller?«
Klisiewicz nickte.
»Ja, Sir, die Steigungsrate ist fast doppelt so hoch wie beim letzten Mal.«
»Da war wohl jemand während unserer Abwesenheit beschäftigt«, sagte Katami. Bei ihrem letzten Besuch hier hatte das planetare Abwehrsystem in bestimmten Abständen angegriffen. Dieser beschleunigte Temperaturanstieg, den Ensign Klisiewicz entdeckt hatte, bedeutete, dass der zeitliche Abstand zwischen den Angriffen sich halbierte. Allerdings sagte er nichts über die Treffsicherheit und die Kraft der Waffen aus.
»Roter Alarm! Alle auf Gefechtsstation!«
befahl sie und sah über die Schulter zum Offizier an der Kommunikationskonsole.
»Ensign, geben Sie mir eine Verbindung zu Captain Okagawa auf der Lovell.«
Die Verbindung aufzubauen dauerte nur einen Augenblick. Das Bild auf dem Hauptschirm zeigte das sorgenvolle Gesicht des Captains der Lovell, deren Brücke etwas kleiner als die der Endeavour war.
»Ich nehme an, Sie haben die Energiesignaturen bemerkt«, fragte Okagawa anstelle einer Begrüßung.
Katami nickte.
»Ja, diesmal ist der Energieaufbau schneller als beim letzten Mal, Captain. Ich denke nicht, dass unsere Schilde ausreichen, um sie zu beschützen. Wir hatten während unseres ersten Zusammenstoßes schon Probleme. Ich schlage vor, Sie begeben sich aus dem Orbit hinaus in die äußerste Peripherie der Transporterreichweite und warten dort.«
An Okagawas Gesichtsausdruck war abzulesen, dass er von dieser Aussicht nicht begeistert war. Sie konnte das verstehen. Ihre wie seine Leute waren da unten, und er hatte keine Lust, sie ungeschützt auf der Oberfläche des Planeten zurückzulassen. Aber dieser Wunsch musste sich ihrem Befehl unterordnen, Immerhin war sie die Leiterin dieser Operation.